In der heutigen Episode wird es einmal mehr um die Macht gehen. Und dazu möchte ich weitere Gedanken von Niklas Luhmann aus seinem Buch Macht mit dir teilen. Bereits in der vergangenen Woche habe ich einige Passagen aus Luhmanns Buch Macht zitiert, in der Luhmann herausarbeitet, warum Macht ein Kommunikationsmedium, ein Code ist. In der Woche davor habe ich mit eigenen Worten eine praktische Lösung von Macht an sozialen Systemen ausprobiert, indem ich versucht habe darzulegen, dass auch Strukturen in sozialen Systemen mächtig sein können. Wenn dich das interessiert, gern nochmal ein oder zwei Wochen zurückspringen. Heute nun geht es um eine Weiterführung des Machtbegriffes als generalisiertes Kommunikationsmedium und damit ein Stück Systemtheorie von Niklas Luhmann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Aufbauend auf den Gedanken der vergangenen Woche schreibt Luhmann auf Seite 15 in seinem Buch Macht. Auch Macht fungiert als Kommunikationsmedium nur unter dieser Grundbedingung. Sie ordnet soziale Situationen mit doppelter Selektivität. Also muss die Selektivität von Alter und die von Ego unterschieden werden, denn in Bezug auf sie stellen sich gerade im Falle der Macht ganz verschiedene Probleme. Hier nochmal in Erinnerung an das, was ich letzte Woche an Luhmanns Texten herausgearbeitet habe. Es gibt eine doppelte Selektivität von Macht. Der Machtausübende oder die Machtausübende selektiert die Macht ganz oder teilweise oder rabiat zu verwenden und nutzt verschiedene Alternativen, die sie hierfür auswählen kann. Also nutze ich die Macht sehr oder eher weniger und in welcher Art und Weise nutze ich Macht? Die machtempfangende Person kann wiederum entscheiden, ob sie sich von der Macht führen lässt, also der Macht beugt oder halt opponiert, ganz opponiert, teilweise opponiert oder was auch immer. Beide Seiten haben Selektionsmöglichkeiten. Durch diese doppelte Selektivität entsteht nach meinem Dafürhalten eine innere Kraft in der Macht, die das ganze System stabil hält. Ich lese weiter, was Luhmann auf Seite 16 dazu zu schreiben hat. Eine fundamentale Voraussetzung aller Macht ist demnach, dass in Bezug auf die Selektion des Machthabers Alter Unsicherheit besteht. Also der Machthaber, also hier unterscheidet Luhmann zwischen Alter und Ego, der Machthaber ist Alter und Alter hat Unsicherheit, welche Machtinstrumente er verwendet. Luhmann schreibt, Alter verfügt, aus welchen Gründen immer, über mehr als eine Alternative. Er kann bei seinem Partner in Bezug auf die Ausübung seiner Wahl Unsicherheit erzeugen oder beseitigen. Das heißt, der Machthaber kann Unsicherheit erzeugen, indem er keine Macht ausübt zum Beispiel und damit Unsicherheit stehen lässt, oder beseitigen, indem er Macht ausübt, so jedenfalls würde ich das interpretieren. Weiter schreibt Luhmann, diese Umleitung über Produktion und Reduktion von Unsicherheit ist Machtvoraussetzung schlechthin, ist Bedingung eines Spielraums für Generalisierung und Spezifikation eines besonderen Kommunikationsmediums und nicht etwa eine besondere Machtquelle unter anderem. Das heißt, diese Unsicherheit ist der Kern von Macht. Der Machthabende kann Unsicherheit bestehen lassen oder beseitigen, erzeugen oder beseitigen, wie Luhmann schreibt, und damit Unsicherheit produzieren oder reduzieren. Das steht in seiner Macht, könnte man sagen. Ich finde ein spannender Gedanke, wenn man mal in Ruhe drüber nachdenkt, dass Macht das Produzieren oder Reduzieren von Unsicherheit ist. Weiter schreibt Luhmann. Auch auf Seiten des machtbetroffenen Ego, wie gesagt, wir unterscheiden zwischen Alter und Ego, hier ist die Person, die der Macht ausgesetzt ist, Ego. Und Luhmann schreibt, auf der Seite des machtbetroffenen Ego setzt Macht Offenheit für andere Möglichkeiten des Handelns voraus. Das heißt, die Macht darf kein Ultima Ratio sein. Macht erbringt ihre Übertragungsleistung dadurch, dass sie die Selektion von Handlungen oder Unterlassungen angesichts anderer Möglichkeiten zu beeinflussen vermag. Ein spannender Gedanke, gerade für Machthabende. Macht kann ich nur dann ausüben, wenn der andere sich auch anders entscheiden könnte. Sonst ist es nämlich keine Macht. Das steckt da drin. sehr spannend, finde ich. Und es lässt sich sogar noch steigern oder in gewisser Art und Weise skalieren. Luhmann schreibt weiter auf Seite 16. Sie ist größere Macht, wenn sie sich auch gegenüber attraktiven Alternativen des Handelns oder Unterlassens durchzusetzen vermag. Also wenn die machtausübende Person sich etwas wünscht und die Person, auf die die Macht wirkt, das macht, obwohl sie andere Alternativen hätte, etwas anderes zu machen oder zu unterlassen, dann ist die Macht größer. Und sie ist steigerbar, schreibt Luhmann, nur zusammen mit der Steigerung der Freiheiten auf Seiten Machtunterworfener. Da muss man kurz mal innehalten. Das ist super spannend und ich finde auch gerade für Führungskräfte und für verantwortliche Organisationen ganz, ganz wichtig. Die Menschen, die der Macht unterworfen sind, müssen Freiheitsgrade haben. Und je größer die Freiheitsgrade sind, je mehr Freiheit die der Macht Unterworfenen haben, umso größer ist die Macht, wenn sie wirkt. Lass das mal auf dich wirken. Wenn du also Leute in deiner Organisation hast, die ganz viele Optionen haben, ganz viele Möglichkeiten haben, deinen Entscheidungen zu folgen oder auch zu unterlassen, was du möchtest, dann ist dann, wenn sie deiner Macht trotzdem folgen, deine Macht groß. Wenn sie sowieso keine Optionen haben und du Macht ausübst, dann ist deine Macht klein bis dahin, dass es gar keine Macht ist, wie Luhmann zu unterscheiden weiß, denn er schreibt weiter. Macht ist daher zu unterscheiden von dem Zwang, etwas konkret genau Bestimmtes zu tun. Die Wahlmöglichkeiten des Gezwungenen werden auf Null reduziert. Das heißt, wenn ich jemanden zwingen kann, etwas zu tun und die gezwungene Person hat keine Option, dann ist es keine Machtausübung, dann ist es Zwang. Im Grenzfall läuft Zwang auf Anwendung physischer Gewalt hinaus und damit auf Substitution eigenen Handelns für unerreichbares Handeln anderer. Macht verliert ihre Funktion, doppelte Kontingenz zu überbrücken in dem Maße, als es sich dem Charakter von Zwang annähert. Also je mehr die Situation für den Machtbetroffenen eindeutig ist, umso mehr geht sie Richtung Zwang und driftet weg von Macht. Macht beruht also auf Freiwilligkeit und Freiheit des Machtunterworfenen. Zwang bedeutet damit Verzicht, schreibt Luhmann, auf die Vorteile symbolischer Generalisierung und Verzicht darauf, die Selektivität des Partners zu steuern. Das bedeutet, wenn ich Macht ausübe und die andere Person Wahlmöglichkeit hat, dann muss ich auch als Machthaber immer davon ausgehen, dass die andere Person diese Wahlmöglichkeit nutzt. Ich muss also im positiven Sinne die Macht gut ausüben, dass die Person, die der Macht unterworfen ist, mir trotzdem folgt. Wenn ich allerdings Zwang ausübe oder die Wahlmöglichkeiten für die andere Person immer kleiner wird, dann ist es keine Kunst, Macht auszuüben und wird irgendwann auch gar keine Macht mehr sein, sondern dann zwinge ich die Person, etwas zu tun, was ich möchte. Ich finde diese Unterscheidung sehr, sehr wichtig und gerade für Führungskräfte ist es immer wieder eine gute Frage, sich zu hinterfragen, habe ich jetzt hier gerade Macht ausgeübt oder habe ich gerade Zwang ausgeübt? Hatte die Person auf der anderen Seite überhaupt noch eine Wahlmöglichkeit oder habe ich diese Wahlmöglichkeit reduziert? Denn wenn ich diese Wahlmöglichkeit reduziere oder gar auf Null setze und nur Zwang ausübe, dann hat das eine Konsequenz, über die Luhmann sich auch Gedanken gemacht hat. In dem Maße, als Zwang ausgeübt wird, können wir für viele Fälle auch sagen, mangels Macht Zwang ausgeübt werden muss, heißt also, der Mächtige war gar nicht mächtig, er musste zwingen, meine Anmerkung dazu. Muss derjenige, der den Zwang ausübt, die Selektions- und Entscheidungslast selbst übernehmen. Die Reduktion der Komplexität wird nicht verteilt, sondern geht auf ihn über. Das heißt, der Zwangausübende überlässt dem Betroffenen von Zwang gar keine Wahlmöglichkeit und damit ist er verantwortlich für das, was der andere dann in letzter Konsequenz selektieren muss, weil er ja gezwungen wurde. Es ist dann keine Macht mehr, es ist dann Zwang. Ich finde diesen Luhmannschen Gedanken sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, Verantwortliche in Organisationen und Führungskräfte können mit diesem Unterschied zwischen Macht und Zwang etwas anfangen. Nur dann, wenn die machtbetroffene Person oder die machtbetroffene Organisation, wenn man es auf soziale Systeme mal transportiert, die Möglichkeit haben, verschiedene Alternativen der Reaktion zu wählen, nur dann kann von Macht gesprochen werden. Vielleicht ist in diesem Sinne Machtausübung auch das, was gern als charismatisch bezeichnet wird, wenn Menschen anderen Menschen freiwillig folgen, obwohl sie sich anders entscheiden könnten. Und Macht wird häufig mit Zwang assoziiert, das heißt, man hat keine Wahlmöglichkeit, man muss ja, was soll man sonst tun, dann ist es eigentlich Zwang und im Luhmannschen Sinne gar keine Macht mehr. Und damit verschenkt man auch diesen Dynamikprozess, der die Selektionswahrscheinlichkeit einschränkt und steuert. Das heißt, Machthabende führen dann mit Macht, wenn die anderen sich für einen entscheiden, obwohl sie auch anders könnten. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Weiter schreibt Luhmann auf Seite 17. Die Macht des Machthabers ist größer, wenn er mehr und verschiedenartige Entscheidungen zu machtmäßiger Durchsetzung auswählen kann, und sie ist außerdem größer, wenn er dies gegenüber einem Partner tun kann, der seinerseits mehr und verschiedenartiger Alternativen besitzt. Ihr kennt vielleicht den berühmten Spruch von Heinz von Förster. Handle stets so, dass die Anzahl der Alternativen größer werden. Das gilt sowohl für den Machthaber als auch für den Machtunterworfenen. Wenn der Machthaber viele Möglichkeiten hat, die Macht auszuüben, dann hat er eine größere Macht. Wenn der von Macht Betroffene viele Möglichkeiten hat, auf diese Macht zu reagieren, dann ist die Machtausübung größer, wenn er trotzdem der Idee des Machtausübenden folgt. Das ist ja klar. Wenn beide sehr viele Selektionsmöglichkeiten haben, sehr viele Alternativen haben und der Geführte trotzdem das tut, was der Mächtige möchte, dann ist die größte Art der Machtausübung zu beobachten. Damit schließt Luhmann mit einem weiteren Satz dieses Thema ab. Macht steigt mit Freiheiten auf beiden Seiten, steigt zum Beispiel in einer Gesellschaft in dem Maße, als sie Alternativen erzeugt. Und ich glaube, das ist ja unter anderem gesellschaftlich gesehen ein Vorteil von Demokratie und Meinungsfreiheit, dass die Menschen viele Möglichkeiten haben und die Politikerinnen und Politiker auch. Also das heißt, dadurch wird hier die Macht gesellschaftlich gesehen, und das Gleiche lässt sich auch in sozialen Systemen meiner Meinung nach sehr gut anbringen. Weiter schreibt Luhmann auf Seite 18. Die Funktion eines Kommunikationsmediums, hier der Macht, liegt in der Übertragung reduzierter Komplexität. Die Selektion Alters, also in dem Fall des Machthabenden, schränkt dadurch, dass sie unter bestimmten näher anzugebenden Bedingungen kommuniziert wird, die Selektionsmöglichkeiten Egos ein. Und wenn sich Ego diesen Selektionseinschränkungen beugt, dann funktioniert die Machtausübung. Weiter schreibt Luhmann auf Seite 18, Macht liegt keinesfalls nur in dem Grenzfalle vor, in dem Alter das Handeln Egos konkret festlegt, ihn etwa bestimmt, eine bestimmte Schraube so fest wie möglich anzuziehen. Also mache das. Das ist nicht die einzige Ausübung von Macht, das ist sogar ein Grenzfall. Denn, so schreibt Luhmann weiter, typischer ist es und ausreichend, Macht, wie jedes andere Kommunikationsmedium, als Beschränkung des Selektionsspielraums des Partners zu sehen. Das heißt also nicht die konkrete Anweisung der Befehl, sondern die Vorgabe des Spielraums ist auch schon ein Zeichen von Macht, wenn sich der Machtunterworfene an diesen Spielraum hält, aber sich auch anders entscheiden könnte. Weiter schreibt Luhmann, und gerade darin besteht die Funktion von Macht. Sie stellt mögliche Wirkungsketten sicher unabhängig vom Willen des machtunterworfenen Handelnden, ob er will oder nicht. Die Kausalität der Macht besteht in der Neutralisierung des Willens, nicht unbedingt in der Brechung des Willens des Unterworfenen. Das heißt, die Neutralisierung des Willens ist ein freiwilliger Prozess, die Brechung des Willens nach meiner Lesart wäre Zwang. Die Macht des Machthabers ist demnach als Ursache und selbst als potenzielle Ursache nicht ausreichend beschrieben. Eher lässt es sich mit der komplexen Funktion eines Katalysators vergleichen, schreibt Luhmann. Katalysatoren beschleunigen bzw. verlangsamen den Eintritt von Ereignissen. Sie verändern, ohne sich selbst dabei zu ändern, die Eintrittsrate bzw. Wahrscheinlichkeit, die bei zufälligen Beziehungen zwischen System und Umwelt zu erwarten wäre. Das heißt, wenn man alles so laufen lässt und keine Macht ausübt, dann passiert ja auch irgendetwas. Und Macht ist ein Katalysator, der im Sinne des Machthabenden die Wahrscheinlichkeit erhöht oder minimiert, dass etwas passiert oder nicht passiert, je nachdem, wie er die Macht hier ausfüllt. Und jetzt kommt ein sehr, sehr spannender Gedanke, der mich sehr überrascht hat, der aber auf der Hand liegt. Luhmann schreibt, sie produziert letztendlich also Zeitgewinn, einen für den Aufbau komplexer Systeme immer kritischeren Faktor. Da muss man mal kurz innehalten. Das heißt, Macht produziert letztendlich einen Zeitgewinn, einen für den Aufbau komplexer Systeme immer kritischeren Faktor. Ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, dass ein Zeitgewinn, das heißt, das effizientere Arbeiten an irgendwelchen Dingen, heute ein Wettbewerbsvorteil im Business ist. Das heißt, wer etwas in kürzerer Zeit hinbekommt, hat einen Vorteil. Und dieser Zeitgewinn kann durch den Einsatz von Macht erreicht werden. Warum? Wenn man alles zufällig laufen lassen würde und würde sozusagen systemische Selbstfindungsprozesse wirken lassen, dann wird das einfach länger dauern. Und das ist auch ein Nachteil von Systemen, die auf Macht verzichten wollen. Denn wie jede Intervention ins System hat alles einen Vorteil und auch einen Nachteil. Habe ich keine Macht im System, dann brauche ich länger, weil das System dann zufällig mal das Richtige, mal das Falsche entscheiden wird und dann halt entsprechende Korrekturmechanismen durchführen muss. Habe ich keine Machtstrukturen im System etabliert, dann dauern die Entscheidungsprozesse länger und sind gegebenenfalls auch zufälliger. Habe ich dagegen Machtstrukturen etabliert, dann sind die Entscheidungsprozesse determinierter und folgen auch gegebenenfalls einer gewissen Strategie, einer gewissen Logik. Habe ich das eine, habe ich große Freiheitsgrade und letzte Konsequenz keine Machtausübung. Habe ich das andere, habe ich potenzielle Machtausübung und damit eine Einschränkung von Selektionsmöglichkeiten der von Macht Unterworfenen, aber einen Zeitgewinn. Und nun kann man sich überlegen, was für die eigene Organisation die bessere Intervention ist. Möchte ich Macht ausüben und dadurch etwas schneller unterwegs sein? Oder möchte ich die Dinge einfach so laufen lassen und damit gegebenenfalls Zeit vergeuden? Ich lese den ganzen Passus nochmal vor, weil er mir so entscheidend erscheint. Katalysatoren, und das wäre hier Macht, beschleunigen bzw. verlangsamen den Eintritt von Ereignissen. Sie verändern, ohne sich selbst dabei zu ändern, die Eintrittsrate bzw. Wahrscheinlichkeit, die bei zufälligen Beziehungen zwischen System und Umwelt zu erwarten wäre. Sie produzieren letztendlich also Zeitgewinn, einen für den Aufbau komplexer Systeme immer kritischeren Faktor. Ich finde eine ganz wichtige Erkenntnis, die vielleicht das Thema Macht nochmal in eine ganz andere Perspektive schieben. Wenn man es eher negativ konnotiert, die Machtausübung, könnte man jetzt sagen, ja, tatsächlich könnte es sein, wenn Entscheidungen von oben getroffen werden, reduzieren sie zwar Spielräume, aber auch Komplexität und gehen oftmals schneller. Das muss nicht immer richtig sein, aber es geht schneller. Vielleicht werden dann aber auch falsche Entscheidungen getroffen, die später wieder korrigiert werden müssen. Nichts bleibt im Leben ohne Risiko. So sieht es auch Luhmann und schreibt weiter. Macht ist eine Chance, die Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens unwahrscheinlicher Selektionszusammenhänge zu steigern. Und nun möchte ich dieses Kapitel abschließen und auf Seite 23 springen. Luhmann formuliert dort, die vielleicht wichtigste Veränderung gegenüber älteren Machttheorien liegt darin, dass die Theorie der Kommunikationsmedien das Phänomen Macht aufgrund der Differenz von Code und Kommunikationsprozess begreift und deshalb nicht in der Lage ist, Macht einem der Partner als Eigenschaft oder als Fähigkeit zuzuschreiben. Das finde ich sehr spannend. Macht einem Partner, also dem Machtausübenden oder dem Machtempfangenden, als Eigenschaft oder als Fähigkeit zuzuschreiben. Das heißt, Macht ist ein Code im Kommunikationsprozess und keine Persönlichkeitseigenschaft. Macht ist eine codegesteuerte Kommunikation, so schreibt es Luhmann auf Seite 23. Macht ist also keine Eigenschaft der machthabenden Person, sondern eine spezielle Art der Kommunikation und damit aus meiner Sicht auch erlernbar und nutzbar für eigene Führungs- und Organisationsaufgaben und damit natürlich auch nutzbar für dich. Und so wünsche ich dir abschließend zu diesen drei Episoden zum Thema Macht sehr viel Erfolg beim Anwenden der Macht. Bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.